Das Wichtigste überhaupt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Leistungen bekommen. Das muss sichergestellt werden und dafür brauchst du mehr als eine Lösung. Europa versucht, wieder mehr eigene Fertigung aufzubauen. Man spricht meistens so von so einem Anteil von 30%, den die eigene Marktwirtschaft haben sollte, damit man nicht komplett abhängig ist von Lieferungen aus dem Ausland. Ich muss nicht jetzt probieren, den Cloud-Anbietern hinterher zu rennen, sondern ich muss eben schauen, wie ich intelligent neue Lösungen finde. Und wenn wir es schaffen in Europa, weniger gegeneinander und mehr miteinander zu arbeiten, dann kriegen wir das hin.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Wenn ihr heute Morgen euer Smartphone entsperrt habt, habt ihr wahrscheinlich einen amerikanischen Server benutzt. Und wenn ihr eine E-Mail geöffnet habt, auch. Und wenn ihr in einer Videokonferenz wart, auch. Das ist für uns absolut selbstverständlich, aber es lohnt sich, sich darüber mal ausführlich Gedanken zu machen. Denn das ist ja nicht immer unsere IT, sondern auch die von jemand anderem. Und deshalb sprechen wir heute über Cloud-Infrastruktur und digitale Souveränität. Ist das eine Illusion und wo ist das überhaupt wichtig und wie kann ich oder wie kann mein Unternehmen souveräner werden? Und dafür bin ich heute in Berlin bei der Deutschen Rentenversicherung. Die DRV ist eine der größten IT-Betriebe im gesamten öffentlichen Sektor und mein Gast hat diesen Betrieb über Jahrzehnte mitgeprägt. Harald Joos war lange CIO, Chief Information Officer, also der Mann, der verantwortet hat, wie die IT im Hintergrund läuft. Und jetzt ist er aktuell Cloud-Beauftragter. Das heißt, er ist derjenige, der die Impulse gibt zur bestmöglichen Nutzung der Cloud und auch die Chancen und Lösungen für die gesamte Sozialversicherung im Blick hat. Und damit herzlich willkommen, Harald. Schön, dass du da bist.
Danke, Svea. Freue mich, hier zu sein.
Du bist Cloud-Beauftragter bei der Deutschen Rentenversicherung. Das muss man jetzt einmal in Ruhe sacken lassen, was das überhaupt bedeutet. Deutsche Rentenversicherung, die meisten ja erstmal gar nicht so auf dem Schirm, aber ihr verwaltet ganz viele verschiedene Ansprüche von Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Was für Gedanken machst du dir dazu? Und gerade so auch vor dem Hintergrund, was ist, wenn diese IT mal ausfällt?
Das ist ein Thema, was eigentlich auch schon vor der Diskussion um die digitale Souveränität gegeben hat. Das Wichtigste überhaupt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Leistungen bekommen. Das heißt, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs, Business Continuity, steht über allen. Und das muss sichergestellt werden und dafür brauchst du mehr als eine Lösung.
Ja, und vor allem, ich stelle mir auch vor, du musst ja vor allem auch ruhig schlafen und darfst nicht irgendwie abends daran denken, hoffentlich klappt morgen alles.
Na, jetzt kann ich ja ruhiger schlafen, weil ich ja nicht mehr operativ verantwortlich bin. Als Cloud-Beauftragter, eine Funktion, die es vorher noch gar nicht gegeben hat. Und insofern probiere ich eben Impulse zu setzen, wie schaffen wir es eben uns so aufzustellen, dass wir möglichst ausfallsicher unsere Lösung erbringen können. Und um das gleich zum Anfang zu sagen, ich bin nicht gegen amerikanische Lösung. Ich bin nur gegen zu viel amerikanische Lösung und gegen zu große Abhängigkeiten.
Okay, da bin ich gespannt. Da steigen wir gleich tiefer ein. Vorher würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Für viele ist ja Deutsche Rentenversicherung, das ist irgendwie so ein Brief, der einmal im Jahr kommt, der einem sagt, wie viel Rente man irgendwann bekommt. Aber was passiert eigentlich im Maschinenraum? Also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ihr verwaltet ja nicht nur die Rente, sondern ganz viele verschiedene Ansprüche. Also warum ist die IT für eine Rentenbehörde überhaupt so strategisch?
Na, die IT ist nicht nur für die Rentenversicherung strategisch, sondern eigentlich für jedes Unternehmen, weil die Frage ist nicht, ob du die IT nutzt, sondern wenn du die nicht nutzt, hast du eben einen Wettbewerbsnachteil und bist nicht mehr überlebensfähig. Also du musst heute die IT nutzen und du musst eben schauen, dass du die bestmöglich nutzt.
Um welche Ansprüche geht es denn hier oder wie muss ich mir das im Hintergrund vorstellen? Welche Daten?
Wir haben mit der Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung in Würzburg einen gigantisch großen Datenaustausch, wo Millionen, Milliarden von Daten hin und her fließen. Sämtliche Entgeltdaten, die man für abhängige Beschäftigung bekommt, Daten von anderen Behörden, von der Krankenversicherung, alles fließt in die Versicherungskonten, in dein Konto ein, damit man eben weiß, was du dein Leben lang eben gemacht hast und was du für Ansprüche hast. Dann ist die Deutsche Rentenversicherung auch gleichzeitig noch zuständig für die, ich sag mal, Riester-Rente mit der zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen in Brandenburg an der Havel. Ja, das geht manchmal auch ein bisschen unter. Wir haben ein großes Vorsorgeportal, wo sämtliche Ansprüche, Altersansprüche eingehen. Wichtig für euch alle, ihr müsst eben frühzeitig anfangen und zu gucken, was sind eure Ansprüche. Wie schaffe ich es, dass ich denn im Alter bestmöglich eben damit klarkommen kann? Und da muss man sich frühzeitig Gedanken machen und frühzeitig informieren. Dann Rehabilitationsanträge, das weiß auch fast keiner, dass in der Rentenversicherung viel über Rehabilitationsmaßnahmen entschieden wird. Ja, also die Rentenversicherung ist schon ein gigantisch großes Unternehmen, was eben zuständig ist für alle Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland und im zwischenstaatlichen Recht auch darüber hinaus.
Und das macht auch so deutlich, warum du heute hier bist und warum wir hier sprechen, weil ihr eben einerseits diese große Verantwortung habt für so viele Bürgerinnen und Bürger und andererseits aber ja sicherlich auch ein interessanter Player seid in diesem, ich nenne es mal, Markt öffentliche Verwaltung. Ich habe jetzt mal ein paar Zahlen rausgesucht aus einer Bitkom-Studie von 2025. Da geben ungefähr 96% der deutschen Unternehmen an, ohne Tech-Produkte aus den USA nicht existieren zu können. Und ein Drittel von ihnen sagt maximal ein Jahr. Manche sagen sogar, nach 3 Monaten dann wäre Schluss. Lass uns einmal drüber sprechen, was können wir denn tun, um digital souveräner zu werden? Vielleicht auch, was für Impulse gibst du, um digital souveräner zu werden?
Gucken wir 10 Jahre zurück, da gab es hauptsächlich die amerikanischen Clouds. Microsoft, Google und Amazon. Jetzt hat sich unheimlich viel getan. Jetzt gibt es gute europäische Angebote. Insbesondere in den letzten 5 Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan. Und trotzdem werden die amerikanischen Angebote eben immer noch überproportional genutzt. Wenn du dir so ein paar Zahlen einfach mal ins Gedächtnis rufst, gerade sind die Quartalsberichte veröffentlicht worden von den 3 Hyperscalern. Google im 1. Quartal 20 Milliarden Umsatz in der Cloud. Wachstum von 63% bei Google. AWS über 30 Milliarden Dollar Umsatz im 1. Quartal. Microsoft über 50 Milliarden Dollar Umsatz im 1. Quartal. Und große europäische Player wie zum Beispiel OVH aus Frankreich, die haben es geschafft, im letzten Jahr erstmalig im gesamten Jahr einen Umsatz zu erreichen über 1 Milliarde Euro. Also wir reden hier von einem Größenverhältnis von einem amerikanischen Player zu einem europäischen Player von 100 zu 1.
Okay, das ist ja erstmal so, dass man denkt, so, können wir das hier aufholen? Aber was ist deine Antwort darauf? Was ist die Strategie?
Das wäre jetzt aus meiner Sicht vermessen und unrealistisch zu sagen, wir schaffen das innerhalb eines kurzen Zeitraums gleichzuziehen mit den großen amerikanischen Firmen. Das funktioniert nicht. Aber was wir schaffen können, glaube ich, ist, dass wir die europäischen Angebote ein bisschen mehr nutzen und dass der Umsatz dann eben nicht bei 1 Milliarde liegt, sondern als Ziel vielleicht schafft man es eben auf 5 bis 10 Milliarden zu kommen. Und damit kommt man in so eine Region wie die großen chinesischen Anbieter.
Ein wichtiges Stichwort in dem ganzen Kontext ist Multi-Cloud-Strategie. Also, dass man eben nicht nur einen Cloud-Anbieter hat, sondern eben verschiedene. Was genau heißt das? Wie gehst du da dran?
Wichtig bei der Cloud ist erstmal zu verstehen, wenn ich es schaffe, meine Softwarelösung in Containern zu bauen, containerisiert, dann kann ich die überall laufen lassen. Im eigenen Rechenzentrum, im souveränen deutschen, europäischen Rechenzentrum, in den speziellen Rechenzentren der Amerikaner, die gerade in Europa aufbauen, oder auch in den Public Clouds. Das heißt, ich kann Use Case bezogen entscheiden, wo ich meine Anwendung laufen lasse. Und wenn ich das jetzt einfach mal durchspiele, ist, schau dir an, wie häufig die eigenen Rechenzentren kompromittiert werden durch Cyberangriffe oder andere Sachen und ausfallen und teilweise länger ausfallen. Da muss ich gucken, Kontinuität des Geschäftsbetriebs, wo ich eben weiterarbeiten kann. Und da kann man dann sagen, da kommen natürlich dann große deutsche Cloud-Anbieter ins Gespräch. Wir haben die Schwarzgruppe mit der Stackit, wir haben die Telekom mit der Telekom Cloud Public, die sie jetzt lancieren. Es gibt einige große Anbieter, die da in Betracht kommen. Und wenn Europa oder Deutschland mal angegriffen werden sollte, dann bin ich vielleicht froh, wenn ich immer noch amerikanische Clouds nutzen kann.
was ja auch immer wieder passiert. Also gerade in der Vergangenheit gab es immer wieder große Ransomware-Angriffe, die treffen natürlich auch die öffentliche Verwaltung. Und das hat natürlich dann auch Folgen, keine Termine mehr auf der Kfz-Stelle oder Leistungen, die nicht ausbezahlt werden können.
Na, wichtig sind eben die Leistungen, wo die Bürger und Bürgerinnen eben, die sind eben abhängig davon, dass die Geldzahlungen rechtzeitig eben an sie ausgezahlt werden. Deswegen ist die Deutsche Rentenversicherung mit ihrem Prozess der Rentenzahlung auch kritisch, und zwar schon sehr lange, nicht erst jetzt, weil der muss unter allen Umständen muss gewährleistet werden, dass die Rentenzahlungen eben pünktlich rausgehen. Aber lass uns nochmal die Kette zurückspielen.
Ja,
wir müssen dann eben schauen, dass man dann eben wechseln kann auf deutsche nationale Clouds bis hin zurück ins eigene Rechenzentrum. Und diese Wege muss man sich einfach immer offen halten, ja, dass man eben viele Optionen hat, die man nutzen kann.
Heißt das, dass ich im Prinzip parallele Infrastrukturen betreibe, oder heißt es, dass ich einen Plan B in der Schublade habe? Vielleicht kannst du es an einem Beispiel auch nochmal konkret machen.
Ein großer Engpass ist das eigene Personal. In den nächsten Jahren scheiden bis zu 30% der gesamten Beschäftigten des Public-Sektors altersbedingt aus. Das werden wir nicht durch Neueinstellungen kompensieren können. Das heißt, wir haben immer weniger Leute, die sich um bestimmte Dinge kümmern können. Also müssen wir schauen, dass wir uns von Routineaufgaben lösen und die eben von vertrauenswürdigen Partnern erledigen lassen. Und das Gute an der Cloud ist ja, der Infrastrukturbetrieb, der wird von dem Cloud-Betreiber gemacht. Also ich habe dann einen deutschen Cloud-Betreiber, der sich darum kümmert, dass eben verantwortungsvoll und sicher eben die ganze Infrastruktur betrieben wird. Ich muss mich nicht mehr selber drum kümmern, sondern ich kümmere mich bloß darum, dass meine Softwarelösung darauf läuft und dass die performant läuft. Aber ich muss nicht mehr mich darum kümmern, dass eben die Maschinen unten laufen. Ja, und damit kann ich eben die Fertigungstiefe verringern, kriege Ressourcen frei und kann mich um die Dinge kümmern, die nur ich selbst machen kann, und Dinge, die von vielen gemacht werden können, die können dann eben auch von anderen wahrgenommen werden.
Jetzt ist ja eine wichtige Frage dabei, wer bzw. wie wird entschieden, welche Daten wohin? Weil das hattest du ja auch am Anfang gesagt, ich muss mir überlegen, was habe ich überhaupt für Daten? Und es gibt ja bestimmt Prozesse, die kann man so auslagern. Wer entscheidet das und wie?
Dazu gibt es Prozesse, wo eben viele Faktoren einfließen. Natürlich die Kritikalität der Daten steht drin, wirtschaftliche Faktoren stehen mit drin. Dann kommt dazu, gibt es vielleicht Anforderungen, wo es eben wichtig ist, dass die Daten zwingend in deutschen Rechenzentren gespeichert werden, also in Rechenzentren in Deutschland. Ganz spannend ist vielleicht, bis zum Jahr 2022 gab es in Bayern eine gesetzliche Vorschrift, dass Krankenhausdaten nur auf dem Krankenhausgelände verarbeitet werden durften. Ja, das ist natürlich blöd, wenn das Krankenhaus da kompromittiert ist, das Gelände, dann hat man ein Problem, die Daten irgendwo anders eben wieder weiter zu nutzen. Und so kann ich mir durchaus vorstellen, dass bestimmte Rahmenbedingungen es zwingend erfordern, dass Daten eben in nationalen Rechenzentren gespeichert werden.
Also besonders sensible Daten zum Beispiel.
Naja. Das betrifft natürlich alle Daten, wenn du an Bundeswehr und einen Bundesnachrichtendienst, die Bundespolizei, wenn du an solche Daten eben denkst oder so, dann möchtest du vielleicht Risiken vermeiden, ja, dass mit den Daten irgendwas passieren kann und die nicht mehr nutzen kannst. Und da hast du eben mehr Durchgriffsrechte, wenn die Rechenzentren in Deutschland sind. Ja, die kannst du eben auch übernehmen.
Du treibst ja gerade einen gemeinsamen sogenannten Cloud Broker für die gesamte Sozialversicherung voran. Was genau steckt da dahinter?
Also Cloud Broker heißt, uns war klar, wir brauchen die drei US-Angebote. Ich habe ja erzählt, die verdienen so viel Geld, die können unheimlich viel in Innovation eben investieren. Die brauchen wir für bestimmte Use Cases.
Mhm.
Ja, und das sind dann eben teilweise auch Use Cases, wo keine sensiblen Daten drin sind. Und dann kann man die eben problemlos nutzen, wenn es noch keine vergleichbaren europäischen Angebote gibt. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir wollen jetzt nicht eine Cloud-Ausschreibung machen, wo wir ein oder zwei Clouds ausschreiben und dann kommen am Ende nur amerikanische Clouds bei raus, weil die am leistungsstärksten waren oder weil die Anforderungen so hoch sind, die gestellt werden, dass man da die nationalen Bewerber eben gar nicht ins Spiel bringen kann. Und in der Sozialversicherung haben wir gesagt, wir wollen aber auch einen direkten Bezugsweg haben für europäische Angebote. Und deswegen haben wir nicht eine Cloud ausgeschrieben, sondern einen Cloud-Broker, der uns 7 Clouds anbietet.
Ah, okay. Mhm.
3 amerikanische, die sind gesetzt, und aber auch Angebote von, ich nehme mal die 3 großen europäischen, von der Stackit, der Schwarzgruppe, IONOS, und von OVH aus Frankreich.
Jetzt hat Bechtle im März den BIOS eingeführt, Bechtle Index of Sovereignty. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken. Das soll so ein Tool sein, das man für sich selbst benutzen kann, das den Reifegrad digitaler Souveränität messbar machen soll. Ist das deiner Meinung nach ein Ansatz? Ist das deiner Meinung nach interessant, also mal sowas auszuprobieren, sich sowas anzuschauen, Souveränität messbar zu machen?
Es gibt ja viele Ansätze, um Kriterien zu finden, um die Diskussion zu objektivieren.
Mhm.
Ja, und insofern ist jeder Ansatz, der eben den Kundinnen und Kunden hilft, sich dabei zu orientieren, ein guter Ansatz. Die Technische Universität München hat so etwas gemacht, wo man eben gucken kann, wie souverän ist man mit der Nutzung seiner Anwendung. Die EU hat das Cloud Sovereignty Framework herausgegeben, wo man gucken kann, wie souverän sind die Cloud-Angebote. Das BSI hat im letzten Monat, ja, im April war das, den C3A, also Criteria for Cloud Computing Autonomy, also welchen Souveränitätsgrad muss eine Cloud erfüllen, rausgebracht.
Mhm.
SUSE hat ein Tool gebaut, wo ich
eingeben
kann, wie souverän ich bin. Ich glaube, die wichtige Botschaft ist einfach, beschäftigt euch mit dem Thema, und wenn ihr irgendwo einen vertrauenswürdigen Partner habt, mit dem ihr zusammenarbeitet und der unterstützt euch dabei und bietet Lösungen an, dann kann man die nutzen. Aber du wirst keine absolute Antwort darauf bekommen, weil am Ende ist es immer auch eine geschäftspolitische Entscheidung, was man nutzen möchte oder nicht.
Also ich hätte jetzt im Kopf eher so vollendet, es kommt auch total auf den Use Case an, aber du sagst, naja, Use Case ist eine Sache, Geschäftspolitik ist eine andere, also wie souverän will ich sein?
Ich habe mir das Cloud Sovereignty Framework der Europäischen Union angeguckt. 8 Souveränitätsziele, Skala 0 bis 4. Und da landen eben viele Anbieter in der Mitte. Und keiner erfüllt alles zu 100%. Die Anbieter, die sehr, sehr wenig erfüllen, die scheiden aus. Aber du hast eben Anbieter, das sind nationale europäische Anbieter, also deutsche und europäische Anbieter, aber eben auch die speziellen europäischen Lösungen der US-Hyperscaler. Ja, Google bietet etwas in Frankreich an, in Partnerschaft mit einer europäischen Firma. Die AWS European Sovereign Cloud gibt es. Und die landen eben auch in der Mitte.
Was mir dazu auch noch einfällt ist, also wir sprechen ja bei digitaler Souveränität nicht nur über Softwarelösungen oder über Cloud-Infrastrukturen, sondern wir sehen ja auch im Hardware-Bereich eine große Dynamik. Ne? Also du hast jetzt vor allem geopolitische Entwicklungen angesprochen, aber wir haben ja auch reine Preisentwicklung, Marktverknappung, einfach eine Dynamik zum Beispiel bei den Chips, wo sich Märkte und Lieferketten ständig verändern. Wie kann ich denn eine Strategie entwickeln, um da resilienter zu werden in solchen ja sich ständig verändernden Umgebungen?
Das ist das, was Europa versucht, wieder mehr eigene Fertigung aufzubauen. Und man spricht meistens so von so einem Anteil von 30%, den die eigene Marktwirtschaft haben sollte. Ja, damit man so eine Grundresilienz hat und nicht komplett abhängig ist von Lieferungen aus dem Ausland. Das heißt also, dass man eben Engpässe auffangen kann und dass man, wenn es mal wirklich hart kommt, eben auch eine Industrie hat, die man skalieren kann, die man hochfahren kann. Ja, und wenn man dieses Fundament an Industrie nicht hat, dann kann ich auch nichts hochfahren. Und wir haben im Augenblick keine Industrie, die Notebooks baut. Wir haben keine Industrie, die im großen Maß eben Chips herstellt oder so. Na, wir hatten mal ziemlich viel. Und durch die weltweite Arbeitsteilung und Prozessoptimierung haben wir uns eben in Abhängigkeiten begeben, wo keiner gedacht hat, dass die mal so hart auf uns zurückfallen würden, wie sich das in den letzten Jahren ergeben hat.
Jetzt fand ich einen Ansatz aus der Schweiz ganz spannend. Die haben 2024 per Gesetz eingeführt, dass zum Beispiel Verwaltungssoftware standardmäßig Open Source sein muss. Also sozusagen Public Money, Public Code. Das finde ich ganz spannend. Warum haben wir sowas in Deutschland nicht? Beziehungsweise wie guckst du da drauf? Also mein Gefühl ist ja, das würde digitale Souveränität noch weiter voranbringen.
Also das Open-Source-Thema ist ein Thema für sich. Also zum Ersten, bei Open-Source gilt es festzuhalten, die großen Open-Source-Nutzer sind die großen US-Firmen. Ja, die finanzieren das zu mehr als 70% finanziell, dass überhaupt diese Open-Source-Lösungen gebaut werden, weil die eben auch selbst diese Lösung nutzen. Open-Source hat viele Vorteile, aber wird nicht alle unsere Probleme lösen. Und für viele Softwarelösungen gibt es keine Open-Source-Lösung. Ich könnte diese Open-Source-Lösung bauen, ja, aber die ist dann erstmal nicht da. Ja, und wir haben das Henne-Ei-Problem. Ja, wir könnten euch die bauen, da sind viele Zusagen, ja, aber manchmal ist die Zeit nicht dazu da. Vielleicht machen wir es auch noch zu wenig, ja, dass wir das fordern. Ja, und Public Money, Public Code, das ist mir einfach, ich mag diese ganzen plakativen Schwarz-Weiß-Diskussionen nicht. Mhm. Was habe ich denn für einen Vorteil, ja, wenn ich eine Softwarelösung, die es nur einmal gibt, veröffentliche, dass jeder darauf zugreifen kann, damit ich per KI sämtliche Schwachstellen sofort identifizieren kann, aber es überhaupt keine Nachnutzung gibt und auch überhaupt keine Community gibt, die mitarbeitet, diese Software besser zu machen. Ja, und der gesamte Mittelstand in Deutschland und Europa, die leben auch davon, dass die ihre Lösung nicht veröffentlicht haben. Mhm. Ja, also Public Money, Public Code ist zu plakativ. Es gibt bestimmte Lösungen, die könnte der Staat übergreifend nutzen und da könnte auch zu beitragen, dass die besser werden. Mhm. Ich bin ein großer Fan von OpenDesk. OpenDesk ist eine Softwarelösung, wo 7, 8 verschiedene Open-Source-Produkte drin sind, mit denen ich eine Menge machen kann. Ich kann Dateien ablegen und bearbeiten, ich kann mailen, ich habe einen Kalender, ich kann Video machen, ich kann Chatten machen und ich kann auch Portfolio-Management damit betreiben. Also diese Lösung ist gut genug, dass man sie heute schon für viele Use-Cases nutzen kann. Und vielleicht kommen wir darüber mal hin, dass wir damit flächendeckend andere Lösungen im Public-Sektor ablösen können.
Ja, spannender Punkt. Da wollte ich gerade hin, dich mal als Kritiker deiner eigenen Branche sozusagen zu befragen, weil eben ja gerade die öffentliche Verwaltung viele Digitalisierungsprojekte gestartet hat, aber dann eben nicht mit dem größtmöglichen Nutzen beendet hat, um es mal freundlich zu sagen. Du hast gerade gesagt, das liegt an der Open-Source-Community. Trotzdem nochmal konkret. Was ist eigentlich das Hauptproblem oder wo siehst du Hauptprobleme? Geld, Personal, Mut, Vergabeverfahren? Also das ist ja ein bunter Strauß.
Ja, Vergabeverfahren. Man muss die Lösung einfach beziehen können. Ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir die Cloud-Broker-Ausschreibung gemacht. Ansonsten würden die deutschen Anbieter keinen Boden gewinnen. Und ja, man muss sich dann auch auf gemeinsame Lösungen einigen. Und du kriegst das nicht.
Jeder hat das Schönste.
Ja, du kriegst das nicht einstimmig hin. Du kannst einfach nur schauen, aus meiner Sicht, dass du es schaffst, eine große Anzahl von Playern zusammenzubringen, die sagen, wir machen das jetzt, nicht alle. Und das ist ein Angebot. Und wenn es gut läuft, kommen die anderen hinzu. Das haben wir mit OpenDesk gemacht. Wir haben jetzt gesagt, wir lösen jetzt nicht Microsoft ab, sondern wie kommunizieren wir eigentlich, wenn unser eigenes Rechenzentrum ausfällt? Du brauchst einen zweiten Kommunikationskanal. Und der kann nicht in deinem eigenen Rechenzentrum laufen, weil es funktioniert ja nicht. Der kann nicht in deinem eigenen Netzwerk laufen. Also brauchst du eine Lösung, die du aus einem anderen Rechenzentrum beziehen kannst. Und das ist OpenDesk. Ja, und wir haben dann Werbung dafür gemacht in der gesamten Sozialversicherung. Und alle haben gesagt, ja, also ablösen. Dafür ist OpenDesk heute noch nicht reif genug, aber das als Second Source zu nehmen für bestimmte Use Cases, um damit anzufangen und es Stück für Stück besser zu machen, damit wir wirklich mal am Ende vielleicht auch die andere Lösung ablösen können, da machen wir gerne mit. Mhm. Und da gehen wir in Open Source Lösungen rein und da haben wir uns auf irgendwas geeinigt und das hat funktioniert, aber freiwillig. Und alle machen mit.
Also starkes Plädoyer hier an der Stelle für OpenDesk. Du hast das ebenso eingeflochten. Gaia X hat irgendwie auch nicht geklappt. Lass uns einmal noch ganz kurz klären, was ist Gaia X überhaupt? Weiß vielleicht gar nicht jeder und wie ist da deine Einschätzung dazu?
Also Gaia X, damals die Grundidee, hat im ersten Anlauf so nicht funktioniert. Ist aber nicht tot, heißt bloß nicht mehr Gaia X. Mhm. Ja, sondern inzwischen gibt es eine Neonephos Foundation, hat noch keiner gehört, ja, Neonephos, wo eben eine SAP drin ist, eine Stackit ist drin, eine T-Systems ist drin und auch die Bundeswehrinformatik ist letztes Jahr eingetreten und eine SUSE ist eingetreten. Also da ist eine große Stiftung, die sich um Open-Source-Lösungen kümmert. Da gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Open-Source-Lösungen und die probieren diese Open-Source-Lösungen in die Fläche zu bringen. Ja, und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, dass man probiert, dass eben die Open-Source-Lösungen da von möglichst vielen genutzt werden und dass die Community auch beiträgt, diese Open-Source-Lösungen zu verbessern. Und da tut sich einiges. Und das haben wir in unserem Open-Desk-Projekt auch im Fokus. Wie kann man die Lösungen, die dort entwickelt worden sind, anfangen, mehr in die Fläche zu bringen und mehr zu nutzen? Also da tut sich was und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge passieren, weil die technologischen Möglichkeiten immer mehr zunehmen. Ja? Und man sich auf weniger Partner beschränkt. Es müssen die reingehen, die eben sagen, ich möchte jetzt was zu beitragen, ich gebe auch aktiv was in die Community rein und dann kann es funktionieren.
Ja, und dass auch so Netzwerkeffekte wirken können, ne? Wenn der eine das nutzt, dann nutzt es der andere auch, weil dann wieder bessere Interoperabilität gegeben ist.
Ja, Public Money, Public Code, was nützt es mir, wenn ich irgendwas Open Source stelle und keiner arbeitet dran, diese Open Source Lösung zu verbessern? Das heißt also, ich brauche dann auch eine Community, die mitmacht und dieses Produkt ständig verbessert. Und das müssen wir eben auch bei den Open Source Lösungen hinbekommen. Und deswegen müssen wir uns auf ein paar Open-Source-Lösungen eben fokussieren. Und dann müssen wir schauen, dass wir die flächendeckend in die Nutzung bringen. Und dann das, was uns fehlt, damit wir die eben wirklich flächendeckend noch mehr nutzen können, müssen wir eben selber entwickeln. Und das Schöne ist denn, und da bin ich bei Public Money, Public Code, das Schöne ist denn, wenn der Public Sector irgendwas beauftragt und sagt, ich bräuchte das oder so, und dann wird die Lösung hinterher auch Open Source gestellt und dann wird sie auch sofort genutzt. Aber es setzt eben auch immer voraus, dass diese Open Source Lösung genutzt wird. Ja, und mit Open Desk haben wir eine Chance. Ist nicht das Einzige, aber da haben wir eine Chance, damit etwas zu erreichen, dass eine ausreichende Masse von Nutzerinnen und Nutzer zusammenkommt und dass wir gemeinsam an diesen Produkten weiterarbeiten können. Und ich hätte über Open Desk eine Chance, ja, eine Second Source aufzubauen, um eben eine Optionen für die Nutzung dieses Produktes eben zu bauen. Und auch da der Ansatz nicht schwarz-weiß, sondern man wird das Produkt nicht komplett ablösen können, aber man muss ja nicht mit allem in die Cloud reingehen. Ja, und wir müssen einfach etwas haben, wo wir entscheiden können, möchte ich es im eigenen Rechenzentrum betreiben? Brauche ich das Personal für? Schwierig. Möchte ich es im deutschen, europäischen Rechenzentrum betreiben? Die Option müssen wir haben. Oder möchte ich es in einem amerikanischen Rechenzentrum betreiben? Und ich möchte keine Softwarelösung haben, wo vorgegeben ist, läuft nur auf den amerikanischen. Mhm. Läuft nicht mehr im eigenen Rechenzentrum und nur noch auf den amerikanischen Clouds, weil dann werden die Abhängigkeiten immer größer und dann kann einfach zu viel abgeschaltet werden.
Letzte Frage noch. Ehrliche Antwort. In 10 Jahren. Hat Europa da den Anschluss gefunden im Cloud-Bereich oder zumindest seinen eigenen Weg gefunden?
Ich glaube, du brauchst den Anschluss im Cloud-Bereich gar nicht. Ja, weil der Technologiewandel ist so rasant. Als nächstes kommen die Quantencomputer. Es wird so viel passieren, dass Europa die Chance hat, einen eigenen Weg zu finden. Man spricht häufig auch von Leapfrogging. Ich muss nicht jetzt probieren, den Cloud-Anbietern hinterher zu rennen, sondern ich muss eben schauen, wie ich intelligent neue Lösungen finde. Das heißt aber nicht, dass man jetzt im Punkto Cloud gar nichts macht oder so, aber Europa wird seinen eigenen Weg finden, weil es so viele neue Technologien gibt, so viele neue Möglichkeiten. Und wenn wir es schaffen in Europa, weniger gegeneinander und mehr miteinander zu arbeiten, dann kriegen wir das hin. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Scheitern ist keine Option.
Sehr gut. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Das war toll. Das war eine spannende Reise über die Clouds zu Open Source bis hin zu einem Ausblick vor Europa. Danke, dass ihr zugehört habt.
Ja, danke dir, Svea. Hast ja alles reingepackt.
Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt uns einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Oder vergebt einfach nur ein paar Sterne. Da freuen wir uns sehr darüber. Wir gucken da auch regelmäßig rein. Für Anregungen oder Ideen schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Und damit tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Basis 108. Der IT-Zukunftspodcast.